Hallo und willkommen zu dieser persönlichen Analyse. Heute geht es um ein Thema, das wirklich viele betrifft: Verhütung.
Absolut.
Die Pille gibt es jetzt seit über 60 Jahren. Damals eine echte Sensation.
Definitiv.
Aber heute, da gibt es so eine spürbare Skepsis gegenüber Hormonen. Manche sprechen ja fast von einer Anti-Hormon-Stimmung.
Ja, das hört man oft.
Gleichzeitig werden aber öfter Notfallverhütungsmittel verkauft und auch Schwangerschaftsabbrüche haben so die Zahlen zugenommen. Was ist da los und wie findest du dich da zurecht in diesem Dschungel an Möglichkeiten?
Genau das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Die Vielfalt an Verhütungsmethoden ist ja riesig, von hormonellen Optionen bis zu ganz hormonfreien Wegen.
Okay.
Jede Methode hat da ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile, klar, ihre Sicherheit und eben auch Risiken. Unser Ziel ist, dir, egal ob du Patientin bist oder vielleicht Medizinstudierende, einen klaren, verständlichen Überblick zu geben, basierend auf dem aktuellen Stand der Medizin, auf Studien und Leitlinien.
Perfekt. Wir klären also, welche Methoden gibt es überhaupt? Wie sicher sind die denn wirklich? Und was sagt dieser berühmte Pearl-Index aus?
Genau.
Was sind die Risiken, über die oft gesprochen wird? Stichwort Thrombose. Und das Wichtigste, wie findest du raus, welche Methode für dich und dein Leben gerade am besten passt? Fangen wir an?
Sehr gerne. Also grundsätzlich unterscheiden wir ja hormonelle und nicht hormonelle Methoden.
Okay.
Bei den hormonellen gibt es dann Präparate mit einer Kombination aus Östrogen und Gestagen oder eben reine Gestagenmethoden.
Ah ja.
Und dann kann man noch nach der Anwendungsdauer unterscheiden. Kurzwirksame wie die Pille, Pflaster, Ring, an die man halt regelmäßig denken muss.
Täglich oder wöchentlich.
Genau. Und dann die langwirksamen, die sogenannten LARCs. Das steht für Long-Acting Reversible Contraceptives, also Implantate oder Spiralen, die über Jahre wirken.
Mhm.
Und dazu kommen dann noch die hormonfreien Optionen, wie die Kupferspirale, Kondome oder auch natürliche Methoden.
Okay, steigen wir da mal tiefer ein. Die Pille, also kombinierte orale Kontrazeptiva. KOK. Die kennt ja fast jede. Wie wirkt die denn genau?
Also, die enthält meistens das Östrogen Ethinylestradiol, kurz EE, und ein Gestagen. Das Gestagen ist da sozusagen der Hauptakteur.
Ah ja.
Ja, es unterdrückt primär den Eisprung und macht den Schleim am Gebärmutterhals dicker, zäher, sodass Spermien es schwerer haben, durchzukommen.
Verstehe. Und das Östrogen?
Das Östrogen stabilisiert den Zyklus und hilft, Zwischenblutungen zu verhindern. Moderne Pillen enthalten oft nur noch ganz geringe Mengen EE, so 15 bis 35 Mikrogramm, um eben Risiken zu senken. Es gibt auch neuere Pillen mit natürlicheren Östrogenen wie Estradiol-Valerat oder Estetrol.
Man nimmt die ja klassisch 21 Tage, macht dann 7 Tage Pause und in der Pause kommt dann die Blutung. Richtig?
Das ist so das traditionelle Schema, genau. Aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel 24 Tage Einnahme und nur 4 Tage Pause. Oder eben den Langzyklus.
Langzyklus heißt?
Dann nimmt man die Pille ohne Pause durch. Das reduziert oder verhindert die Blutungen komplett, was viele Frauen sehr praktisch finden. Und es kann auch bei Beschwerden wie Endometriose oder starken Regelschmerzen echt helfen.
Jetzt aber zur entscheidenden Frage, die ja viele umtreibt. Das Thromboserisiko. Ist die Pille da wirklich so bedenklich?
Das ist ein ganz zentraler Punkt, ja. Das Risiko für venöse Thromboembolien, also VTE, ist unter kombinierten hormonellen Verhütungsmitteln erhöht. So etwa 2 bis 6 Mal höher als bei Frauen, die nicht hormonell verhüten.
Okay, 2 bis 6 Mal. Das klingt erstmal viel.
Das klingt erstmal beunruhigend, stimmt. Aber man muss die absoluten Zahlen sehen. Also von 10.000 Frauen, die ein Jahr lang eine durchschnittliche Kombipille nehmen, bekommen statistisch gesehen etwa 9 bis 10 eine Thrombose.
Okay, 9 bis 10 von 10.000.
Genau. Bei Nichtanwenderinnen sind es im gleichen Zeitraum etwa 4 bis 5. Und zum Vergleich, in der Schwangerschaft ist das Risiko deutlich höher und im Wochenbett sogar extrem viel höher. Also die Relationen sind wichtig.
Aber woran liegt dieses erhöhte Risiko bei der Pille? Und ist das bei allen Pillen gleich hoch?
Hauptverantwortlich ist das Östrogen, vor allem eben dieses Ethinylestradiol. Es beeinflusst die Gerinnungsfaktoren im Blut. Generell gilt, je niedriger die EE-Dosis, desto geringer das Risiko.
Mhm.
Aber auch das verwendete Gestagen spielt eine Rolle. Manche Gestagene, wie das ältere Levonorgestrel, scheinen das Risiko etwas weniger zu erhöhen als einige neuere, wie Desogestrel, Gestoden oder Drospirenon.
Ah, okay.
Für die Pillen mit natürlicheren Östrogenen deuten erste Daten auf ein ähnliches oder eventuell etwas geringeres Risiko hin, aber da fehlen teilweise noch die Langzeitdaten, gerade für Estetrol.
Das heißt, es kommt nicht nur auf die Pille an, sondern auch auf die Frau selbst, auf ihre Veranlagung.
Absolut, das ist der Kernpunkt. Das individuelle Risiko ist entscheidend. Bestimmte Faktoren erhöhen das Thromboserisiko, teils drastisch.
Welche sind das zum Beispiel?
Also Alter über 35, Rauchen, besonders starkes Rauchen, mehr als 15 Zigaretten am Tag, deutliches Übergewicht, also Adipositas, bekannte Gerinnungsstörungen bei dir oder in der Familie, zum Beispiel Faktor V-Leiden und ganz wichtig, Migräne mit Ora.
Migräne mit Ora?
Ja, das ist eine absolute Kontraindikation für kombinierte hormonelle Präparate. Also Pille, Pflaster, Ring sind dann tabu.
Krass.
Deshalb ist eine wirklich gründliche Befragung, eine Anamnese durch den Arzt oder die Ärztin vor der Verschreibung so unerlässlich. Am besten mit Checklisten. Nur so kann man das persönliche Risiko gut einschätzen. Andere Risiken wie Herzinfarkt oder Schlaganfall sind bei gesunden, jungen Frauen nur minimal erhöht, steigen aber eben auch mit diesen Risikofaktoren an.
Das Risiko ist also sehr individuell abzuwägen. Aber die Pille hat ja nicht nur Nachteile, oder? Gibt es auch positive Effekte neben der Verhütung?
Ja, durchaus. Viele Frauen nehmen sie ja nicht nur zur Verhütung. Cooks können den Zyklus sehr regelmäßig machen, können starke und schmerzhafte Blutungen, also Hypermenorrhoe und Dysmenorrhoe, lindern.
Das ist für viele sicher ein Segen.
Absolut. Sie können auch bei Akne oder vermehrtem Haarwuchs, Hirsutismus, helfen. Langfristig senken sie sogar das Risiko für Eierstock, Gebärmutterschleimhaut und auch Darmkrebs. Und bei Endometriose oder starkem PMS, also PMDD, können sie die Beschwerden oft deutlich bessern.
Okay. Wenn jetzt die tägliche Einnahme nervt, es gibt ja auch den Ring und das Pflaster als kombinierte Methoden. Sind die eine gute Alternative?
Ja, die enthalten eben auch Östrogen und Gestagen. Der Vaginalring, zum Beispiel Nuva-Ring, wird für 3 Wochen eingesetzt, dann folgt eine Woche Pause.
Mhm.
Er gibt die Hormone sehr gleichmäßig ab und ein großer Vorteil, Magen-Darm-Probleme wie Erbrechen oder Durchfall beeinflussen die Wirkung nicht.
Das ist praktisch.
Allerdings ist das Thromboserisiko ähnlich wie bei Pillen mit neueren Gestagenen. Das Verhütungspflaster, zum Beispiel EFRA, klebt man wöchentlich für 3 Wochen auf die Haut, dann auch eine Woche Pause.
Okay.
Vorteil auch hier, Magen-Darm unabhängig. Nachteil, es ist sichtbar, klar, kann sich mal lösen, beim Schwimmen. Und Studien deuten hier auf ein höheres Thromboserisiko hin als bei vielen Pillen. Das muss man wissen.
Okay, also wenn kombinierte Methoden wegen des Östrogens oder anderer Risiken wie Migräne mit Aura nicht gehen, was dann? Was gibt's ohne Östrogen?
Dann sind reine Gestagenmethoden eine wichtige Alternative. Weil sie eben kein Östrogen enthalten, erhöhen sie das Thromboserisiko nicht nennenswert.
Gut zu wissen.
Da gibt es zum Beispiel die Gestagenpille, oft Minipille genannt. Sie wirkt vor allem über die Verdickung des Zervixschleims. Ältere Präparate muss man sehr, sehr pünktlich nehmen. Da gibt es nur ein kleines Zeitfenster von 3 Stunden. Neuere, wie die mit Desogestrel oder Drospirenon, haben ein größeres Zeitfenster von 12 oder sogar 24 Stunden.
Das ist ja schon mal einfacher. Nachteile?
Ein häufiger Nachteil können Zwischenblutungen sein, also unregelmäßigere Blutungen als bei den Kombipillen. Die Drospirenon-Pille hat übrigens auch antiandrogene Effekte, kann also auch bei Hautproblemen helfen.
Und was gibt es da an länger wirksamen Optionen ohne Östrogen, so für mehrere Jahre?
Da sind vor allem das Implantat und die Hormonspirale zu nennen. Das Hormonimplantat, Implanon zum Beispiel, ist ein kleines Stäbchen, etwa so groß wie ein Streichholz.
Okay.
Das wird am Oberarm unter die Haut eingesetzt und gibt dann über 3 Jahre Etonogestrel ab. Es ist extrem sicher, Pearl-Index unter 0,1, weil es den Eisprung sehr zuverlässig hemmt und man bei der Anwendung quasi nichts falsch machen kann. Man muss ja nicht dran denken.
Klingt super sicher, aber gibt's auch Nachteile?
Ja, man braucht natürlich einen kleinen Eingriff zum Einsetzen und Entfernen. Und was sehr häufig vorkommt, sind unregelmäßige Blutungen. Das kann von häufigen Schmierblutungen bis zum kompletten Ausbleiben der Periode reichen. Auch Akne kann mal auftreten.
Verstehe. Und die Hormonspirale? Die scheint ja echt immer beliebter zu werden, oder?
Ja. Das Intrauterinsystem, kurz IUS. Das ist so ein kleines T aus Kunststoff, das Levonorgestrel direkt in die Gebärmutter abgibt. Da gibt's verschiedene Modelle für 3, 5 oder sogar 8 Jahre Wirkdauer mit unterschiedlichen Hormonmengen. Mirena, Kailena, Jades sind da so die Namen.
Und wie wirkt die genau? Auch Eisprung unterdrücken?
Nein, die Wirkung ist hauptsächlich lokal in der Gebärmutter. Der Schleim am Muttermund wird dicker, Spermien werden gehemmt und die Gebärmutterschleimhaut wird sehr dünn aufgebaut, was eine Einnistung erschwert. Der Eisprung findet bei den meisten Frauen aber weiterhin statt.
Ah, okay. Was ist der große Vorteil?
Die sehr hohe Sicherheit, vergleichbar mit einer Sterilisation, wirklich top, und dass die Blutungen meistens deutlich schwächer, kürzer und weniger schmerzhaft werden. Bei vielen bleiben sie sogar ganz aus, allerdings oft erst nach einer Anfangsphase von einigen Monaten, wo es zu Schmierblutungen kommen kann.
Klingt echt gut, aber gibt es auch Haken? Einlage stelle ich mir unangenehm vor.
Ja, Einlage und Entfernung müssen ärztlich erfolgen und können schon mal etwas unangenehm sein, das stimmt. Die Kosten sind anfangs höher als bei der Pille, so um die 350 bis 440 Euro insgesamt. Aber das rechnet sich natürlich über die Jahre.
Okay.
Seltene Risiken sind eine Verletzung der Gebärmutter bei der Einlage, eine sogenannte Perforation, oder dass die Spirale unbemerkt ausgestoßen wird, die Expulsion. Und weil doch geringe Hormonmengen in den Körper gelangen können, sind leichte systemische Nebenwirkungen wie Kopfweh, Brustspannen oder Stimmungsschwankungen möglich. Aber tendenziell seltener und schwächer als bei der Pille.
Dann gibt es ja noch die 3-Monats-Spritze. Ist die auch eine gute Langzeitoption?
Naja, sie wirkt auch lange, aber hat doch einige Nachteile, die man kennen muss. Man bekommt alle 3 Monate eine Gestagenspritze in den Muskel.
Okay.
Der Haken ist, wenn Nebenwirkungen auftreten, wie zum Beispiel Gewichtszunahme oder Stimmungsprobleme, kann man die Wirkung nicht einfach stoppen. Die hält eben 3 Monate an.
Oh, das ist ungünstig.
Ja, und die Fruchtbarkeit kehrt nach dem Absetzen oft erst verzögert zurück. Das kann bis zu 9 Monate oder länger dauern. Und ganz wichtig, gerade für jüngere Frauen, sie kann die Knochendichte verringern, deshalb ist sie für Jugendliche eigentlich nicht die erste Wahl und sollte nicht über längere Zeit angewendet werden.
Puh, gut zu wissen. Kommen wir mal zu den Methoden für alle, die komplett auf Hormone verzichten wollen oder müssen. Was steht da zur Auswahl?
Eine sehr sichere hormonfreie Langzeitmethode ist die Kupferspirale. Oder auch der Kupferball oder die Kupferkette, das sind neuere Formen.
Wie die Hormonspirale, nur mit Kupfer statt Hormonen?
Genau. Sie wird auch in die Gebärmutter eingesetzt, enthält aber eben Kupfer. Die Kupferionen wirken toxisch auf Spermien und verändern wohl auch die Gebärmutterschleimhaut so, dass eine Einnistung verhindert wird. Sie wirkt in der Regel 5 Jahre, manche Modelle auch länger.
Der Vorteil ist klar, keine Hormone. Aber was ist der Nachteil im Vergleich zur Hormonspirale?
Der Hauptunterschied ist der Einfluss auf die Blutung. Während die Hormonspirale die Blutung ja eher reduziert, kann die Kupferspirale die Menstruation oft stärker, länger und auch schmerzhafter machen.
Ah, okay. Das ist der Trade-off sozusagen.
Genau. Die Sicherheit ist aber trotzdem sehr hoch. Der Pearl-Index liegt bei 0,1 bis 0,8. Das bedeutet, von 1000 Frauen wird pro Jahr nur etwa 1 bis 8 trotz Kupferspirale schwanger. Kosten liegen so bei 250 bis 350 Euro mit Einlage.
Und außer Spiralen, Kondome sind ja bekannt, aber gibt es da noch mehr?
Ja, die Barrieremethoden. Kondome für den Mann sind am bekanntesten. Es gibt aber auch das Frauenkondom, das Femidom oder das Diaphragma und die Portiokappe. Sie verhindern alle mechanisch, dass Spermien zur Eizelle kommen.
Mhm.
Und ganz entscheidend, das kann man nicht oft genug sagen, Kondome sind die einzige Methode, die auch vor sexuell übertragbaren Infektionen, also STIs, schützt.
Super wichtiger Punkt. Wie sicher sind die zur reinen Verhütung?
Das hängt halt extrem von der korrekten und konsequenten Anwendung ab. Der Pearl-Index bei typischer Nutzung ist daher nicht so top wie bei Spiralen oder Implantat. Beim Kondom liegt er so bei 7 bis 14.
Okay, das heißt 7 bis 14 Schwangerschaften pro 100 Frauen pro Jahr bei typischer Nutzung?
Genau. Beim Diaphragma, das man vor dem Sex einsetzt und mit einem Spermizin-Gel kombinieren muss, liegt der Pearl-Index bei etwa 4, wenn es perfekt angewendet wird. Es muss aber in der Regel angepasst werden, außer das Kaya-Diaphragma.
Was ist mit natürlicher Familienplanung, NFP? Man hört da ja sehr Unterschiedliches zur Sicherheit. Von supersicher bis total unsicher ist alles dabei.
Das stimmt. Da muss man wirklich genau hinschauen. NFP bedeutet ja, die fruchtbaren Tage im Zyklus anhand von Körperzeichen zu bestimmen, um dann an diesen Tagen entweder enthaltsam zu sein oder eine Barrieremethode zu nutzen.
Und welche Zeichen sind das?
Die sicherste Methode ist die symptothermale Methode. Die kombiniert die Messung der morgendlichen Aufwachtemperatur, der Basaltemperatur, mit der Beobachtung des Zervixschleims, wie er sich über den Zyklus verändert. Manchmal wird auch noch der Muttermund getastet.
Klingt aufwendig.
Das ist es auch. Man muss lernen, die Zeichen richtig zu deuten, braucht Schulung, Motivation, Disziplin. Wenn man das aber sehr genau und konsequent macht, kann diese Methode erstaunlich sicher sein. Der Pearl-Index liegt dann bei perfekter Anwendung im Bereich von 0,4 bis 1,8.
Das ist ja fast so sicher wie die Pille.
Bei perfekter Anwendung, ja. Aber die typische Anwendungssicherheit ist deutlich schlechter, weil eben Fehler passieren oder Störfaktoren die Beobachtung erschweren.
Welche Störfaktoren zum Beispiel?
Stress, Krankheit, Fieber, Schichtarbeit, Reisen, auch mal Alkohol oder Medikamente können die Temperatur oder den Schleim beeinflussen und die Auswertung schwierig oder unsicher machen. Es gibt zwar Apps und Zykluscomputer oder Sensoren wie Trackle, die unterstützen können, aber die Methode erfordert eben viel Engagement. Und klar, keinerlei STI-Schutz. Ältere Methoden wie die reine Kalendermethode nach Knaus-Ogino sind übrigens extrem unsicher.
Okay. Und für die ganz endgültige Entscheidung, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist?
Dann bleibt die Sterilisation. Bei der Frau werden die Eileiter durchtrennt, verödet oder komplett entfernt. Das nennt man Tubenligatur oder Salpingektomie. Beim Mann werden die Samenleiter durchtrennt, die Vasektomie.
Und wie sicher ist das?
Beides ist extrem sicher. Der Pearl-Index liegt jeweils um 0,1. Aber man muss sich absolut im Klaren sein, das ist in der Regel endgültig. Rückgängigmachungen sind komplizierte OPs, teuer und nicht immer erfolgreich. Es ist ein operativer Eingriff mit den üblichen OP-Risiken und Kosten, die man meist selbst tragen muss. So um 500 bis 600 Euro bei der Vasektomie, bei der Frau oft mehr.
Eine Methode fehlt jetzt noch auf unserer Liste. Das berühmte Aufpassen.
Ah ja, der Coitus interruptus, also das Rausziehen vor dem Samenerguss. Davon kann man nur dringend abraten.
Warum? Machen doch viele, oder?
Ja, aber es ist extrem unsicher. Der Pearl-Index liegt irgendwo zwischen 10 und 38.
Wow, 10 bis 38.
Ja, das heißt, 10 bis 38 von 100 Frauen werden pro Jahr schwanger, wenn sie sich darauf verlassen. Schon vor dem eigentlichen Erguss können im sogenannten Lusttropfen, dem Präejakulat, Spermien enthalten sein. Also wirklich keine zuverlässige Methode. Finger weg.
Okay, das ist deutlich. Jetzt haben wir einen guten Überblick über die Regelverhütung. Aber was ist, wenn doch mal was schief geht? Kondom gerissen, Pille vergessen, sowas.
Dafür gibt es die Notfallkontrazeption, umgangssprachlich die Pille danach. Ganz wichtig, sie ist für Notfälle gedacht, nicht zur regelmäßigen Verhütung.
Klar.
Und sie wirkt nicht abtreibend. Das ist ein häufiges Missverständnis. Sie wirkt, indem sie den Eisprung verhindert oder zumindest verzögert, wenn er kurz bevorsteht.
Welche Optionen gibt es da?
Es gibt Präparate mit dem Wirkstoff Levonorgestrel. Die kann man bis zu 72 Stunden, also 3 Tage, nach der Panne nehmen. Und es gibt Uliprystalacetat. Das geht bis zu 120 Stunden, also 5 Tage danach, und ist tendenziell etwas wirksamer, besonders wenn man es später einnimmt. Beide sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich.
Und gibt es noch was anderes für den Notfall?
Ja, die allersicherste Notfallmethode ist tatsächlich die nachträgliche Einlage einer Kupferspirale oder eines Kupferballs. Das geht auch bis zu 5 Tage nach der Panne. Und verhindert eine Schwangerschaft zu über 99%.
Okay, das ist ja interessant. Puh, das ist jetzt wirklich eine Fülle an Optionen und Informationen. Wie soll man da die richtige Wahl treffen? Das ist ja total individuell, hast du ja gesagt.
Genau das ist der Punkt. Es ist deine ganz individuelle Entscheidung. Die eine beste Methode für alle gibt es einfach nicht.
Was sie aber helfen kann, ist, dir über ein paar Fragen klar zu werden. Vielleicht bevor du zum Arzt oder zur Ärztin gehst.
Okay, welche Fragen wären das?
Erstens, wie sicher soll es denn sein? Reicht dir eine gute Sicherheit oder brauchst du wirklich das Maximum? Da hilft der Perlindex beim Vergleichen, auch wenn der allein nicht alles ist. Zweitens, wie planst du dein Leben so grob? Ist Kinderwunsch bald ein Thema oder eher in ferner Zukunft? Das lenkt natürlich die Wahlrichtung kurz- oder langwirksam.
Klar.
Drittens, wie sieht dein Alltag aus? Bist du jemand, der gut ans tägliche Drandenken gewöhnt ist? Oder bevorzugst du vielleicht etwas, das du quasi vergessen kannst, weil es von allein wirkt? Stichwort Anwendungsfreundlichkeit.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
Viertens, gibt es bei dir gesundheitliche Risiken? Denk an die Thrombosefaktoren, die wir besprochen haben. Migräne mit Aura, aber auch andere Erkrankungen. Das muss unbedingt geklärt werden.
Okay.
Fünftens, welche Nebenwirkungen sind für dich okay und welche gehen gar nicht? Sind dir zum Beispiel regelmäßige Blutungen wichtig oder stört dich deren Ausbleiben vielleicht gar nicht oder fändest du es sogar gut? Das ist ja sehr unterschiedlich.
Das hilft schon mal ungemein, die eigenen Prioritäten zu sortieren.
Genau. Und dann natürlich die Frage nach möglichen Zusatznutzen. Bessere Haut, weniger Schmerzen. Brauchst du Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen? Dann immer Kondome zusätzlich verwenden. Und nicht zuletzt spielen natürlich auch die Kosten eine Rolle. Mit diesen Überlegungen gehst du dann super vorbereitet für das Beratungsgespräch mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Denn nur im Dialog können wirklich alle individuellen Faktoren berücksichtigt, Risiken abgewogen und dann die für dich in deiner aktuellen Lebenssituation passende Methode gefunden werden. Und keine Angst, auch mal nachzufragen oder Bedenken anzusprechen.
Ein super wichtiger Punkt zum Schluss. Das war jetzt wirklich ein tiefer Einblick in die Welt der Verhütung. Was ich auf jeden Fall mitnehme, es gibt eine riesige Bandbreite und Wissen ist echt entscheidend, um eine informierte Wahl für sich selbst treffen zu können.
Absolut.
Das Risiko, gerade bei Hormonen, ist nicht pauschal, sondern extrem individuell. Und die sichersten Methoden sind nicht immer die bekanntesten oder die, an die man zuerst denkt. Mit den Infos von heute kannst du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, hoffentlich gezielter nachfragen und mitentscheiden.
Genau darum geht es uns. Und es bleibt ja auch spannend. Die Forschung steht nicht still. Gerade bei der Verhütung für den Mann tut sich langsam was. Stichworte wie das Hormongel Nest oder das Vasalgel sind da in der Pipeline. Vielleicht wird die gefühlte Verantwortung da in Zukunft ja etwas gerechter verteilt.
Das wäre ja mal was.
Ja. Es ist wichtig, informiert zu bleiben und die Methode zu finden, die zum eigenen Leben passt. Und die darf und kann sich im Laufe des Lebens ja auch mal ändern. Was heute passt, muss es in 5 Jahren nicht mehr sein.
Ein Thema, das uns sicher weiter beschäftigen wird. Vielen Dank für diese wirklich ausführliche und verständliche Analyse.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.